Hallo und willkommen zurück bei Inspirieren Anders. Heute holen wir mal Olympiagold für Deutschland und zwar beim Surfen. Zu Gast ist nämlich der wunderbare Tim Elter. Ihr könnt erfahren von ihm, auf welche unglaubliche Art Tim es geschafft hat, sich für Olympia zu qualifizieren, warum für ihn alles unter einer Goldmedaille eine Enttäuschung wäre, wie er sich aus einem riesigen Loch herausholte, in das er gefallen ist, kurz vor der Europatour. Wie es für ihn ist, auf so vieles zu verzichten, damit er Profisportler werden konnte und auch bleiben kann. Wie sich die deutschen Surfer auch von den anderen Teams unterscheiden. Sehr spannende Details dazu, wie Olympia ablaufen wird und noch vieles mehr. Aber ohne Umschweife, meine Damen und Herren, Tim Elter. Wenn mehr Menschen über positive Dinge sprechen würden, dann wäre die Welt eine bessere und schönere. Davon bin ich absolut überzeugt. Und dieser Podcast ist mein Versuch, die Welt ein Stückchen besser, ein Stückchen schöner zu machen. Also, teil die Folge gerne und hab ganz viel Spaß. Wie cool ist es eigentlich, dass Deutschland ein Surfteam bei Olympia hat?
Es ist absolut... Ja, es ist eigentlich unglaublich, für eine nicht surfende Nation so weit oben auf der Weltrangliste zu stehen bei der WM und dann auch noch zwei Olympiathleten dieses Jahr zu haben. Insgesamt sind wir jetzt schon drei Olympiathleten in der Geschichte für Deutschland, für Surfen. Und also meiner Ansicht nach ist das ein riesiger Fortschritt im deutschen Surfsport und es wird auch noch wahrscheinlich mehr Starter geben in den nächsten Jahren.
Ja, das will ich schwer hoffen, dass ihr da mit Vorbildfunktion und Enthusiasmus die Jugend begeistert, da sieht das Surfbrett unter die Beine, unter die Füße zu klemmen. Ich finde es immer wieder spannend, weil Deutschland hat ja, also ja, wir haben Ostsee und Nordsee, aber wir haben ja kein richtiges Wellenmeer. Wie wird man denn zum deutschen Surfer überhaupt?
Also wenn man jetzt in Deutschland selber wohnt, muss man eigentlich fast im Norden irgendwo wohnen, ne? Also Nord- oder Ostsee, Sylt ist ja recht bekannt, da kommt der deutsche Surfsport ja eigentlich her, mit Jürgen Höhnscheid als einer der ersten Surfer dort. Sonst gibt's halt in Deutschland die wachsende River-Surf-Kultur, das sind dann quasi die stehenden Wellen, die im Fluss laufen, da gibt's mehrere
von. Wie so davon. Eiswelle in München oder was?
Genau, wie Eisbachwelle in München, das ist die bekannteste. Ah. Aber das ist an sich eine andere Sportart, weil die Welle steht, sie läuft nicht, sie steht. Und die Technik und alles ist ganz anders. Aber ja, als Surfer in Deutschland hat man es nicht so leicht. Die meisten Surfer greifen dazu, sobald sie frei haben, nach Südfrankreich zu fahren oder manche auch ans Mittelmeer. Und ja, man muss sich auf jeden Fall bewegen, glaube ich, um in Deutschland ein aktiver Surfer zu sein.
Ja, glaube ich sofort. Wie ist es denn bei dir konkret? Also, wie bist du zum Surfen gekommen? Und ich meine, so alt bist du jetzt auch noch nicht. Wie ist denn deine Geschichte?
Bei mir ist es so, ich bin auf Fuerteventura, auf den Kanaren, geboren und aufgewachsen. Beide meine Eltern sind Deutsche, also habe ich auch nur den deutschen Pass, keinen spanischen. Dort bin ich recht früh ins Surfen gekommen, mit 6 Jahren. Anfangs war es meine Mutter, die mich gebracht hat. Dann hat mich mein Vater mit 8 Jahren übernommen. Er selber leidenschaftlicher Surfer und Windsurfer seit vielen, vielen Dekaden. Ja, dann ging es so langsam los, dann kamen die ersten Wettbewerbe, dann auf halt spanischem Niveau, dann auch spanische und deutsche Meisterschaft mitgesurft und dann halt irgendwann auf die Europatour bei den U20 und bei den Herren. Und ja, dann bin ich auch mit den Jahren immer wieder mal für Deutschland angetreten, in der Nationalmannschaft, aber nie bei den Erwachsenen, immer nur bei den unter 18-jährigen Klassen. Und dann jetzt, dieses Jahr hatte ich die Chance zum ersten Mal in meinem Leben für Deutschland zu starten, bei den Herren, bei der Weltmeisterschaft, was gleichzeitig auch die letzte Chance war auf eine Olympia-Quali. Und ja, das hat geklappt.
Ja, wie wir wissen, hat es ganz gut hingehauen, ne, und funktioniert. So viel zum Schnelldurchlauf, aber generell, wie ist es für dich, also du bist jetzt auch noch nicht so alt, wie ist es für dich, jetzt in so jungen Jahren schon das Leben von einem Profisportler auch zu leben. Also weil es ist ja verglichen mit einem mit dem in Anführungsstrichen normalen Leben, ne, ist es ja komplett anders, oder?
Ja, also ich habe schon früher, als ich noch in der Schule war und mein Abi gemacht habe, sehr viel geopfert. Ich habe sehr viel in der Schule gefehlt auch, war nicht immer leicht, Surfen und Schule zu kombinieren. Und ich habe schon so gemerkt, dass das so eigentlich mein Ding ist und dass ich sehr gerne mein Hobby zu meinem Traumjob machen wollen würde. Das ist allerdings nicht so leicht im Surfen. Die Surfindustrie boomt eigentlich seit vielen Jahren, aber diese Gelder gehen nicht an die Athleten, die das Ganze wirklich vertreten, zurück, woraufhin es ein bisschen schwierig ist. Und man muss halt sehr viel opfern dafür, sehr viel trainieren. Ich bin sehr viel auf Reise durch meine Berufung. Ich sehe meine Familie und meine engsten Freunde nur sehr wenig. Ich verbringe tatsächlich mehr Zeit mit meinen Trainern und Teamkollegen als mit meinem Vater oder meiner Mutter. Ab und zu ist es hart, aber ich meine, im Endeffekt ist es der Traumjob von vielen Leuten, es ist das Traumleben. Viele Leute sehen die Hürden davon nicht, aber trotzdem habe ich es mir ausgesucht und stehe auch dazu, dass es halt die Pros und Kontras gibt.
Gab es irgendwann einen Moment, wo du das bewusst entschieden hast, dass du sagst, okay, komm jetzt, es ist realistisch oder so?
Ich glaube, realistisch ist es immer. Nur ist es halt nicht so leicht. Also bei mir war es so, ich habe gesagt, hey, nach meinem Abitur, das habe ich mit 17 gemacht, will ich unbedingt von den Kanaren weg, weil ich hier nicht mehr wachse, weder als Mensch noch als Surfer, und bin nach Südfrankreich gezogen. Also war ich dann mit 17.
Ohne deine Family oder also alleine oder?
Ja, alleine.
Wow, okay.
Genau, und dann ja eigentlich mit 18 so gut wie finanziell unabhängig geworden. Was halt immer so ein bisschen schwierig ist, ne, weil man ja von Sponsorengeldern abhängt. Und wenn die abspringen, ist man super schnell wieder abhängig. Zum Glück steht meine Familie halt sehr hinter mir und wenn so Phasen mal kommen, werde ich unterstützt. Aber mein Ziel war schon eigentlich ich versuche eigentlich immer, mich irgendwie alleine durchzuschlagen, auch finanziell. Und ja, so langsam jetzt mit der Olympia-Quali geht es seinen Weg. Und ich habe immer gesagt, in den letzten Jahren, ich kann vom Surfen überleben. Jetzt kann ich davon leben.
Okay, also schöne Transformation auf jeden Fall.
Ja.
Gerade, ja. Ich kann mir das sehr gut vorstellen, weil du ja auch meinst mit den Sponsoren, das kann halt mal so und mal so ausgehen, ne? Und dann taucht irgendwo anders ein Sternchen am Surfhorizont auf und dann sind die Sponsoren wahrscheinlich schnell wieder auf der anderen Seite, oder?
Ja, also es ist super krass. Zum Beispiel auch für mich dieser Weg jetzt letztes Jahr, also dieser Weg zur Quali war für mich ganz krass. Ich hatte einen recht guten Deal mit einer Firma und die wollten eigentlich meinen Vertrag verlängern. Und das war der einzige Vertrag, den ich zu dem Zeitpunkt hatte und das war mein Jahresgehalt. Und dann, es war Mitte des Jahres, so ein Jahr her, es war Juli. Und dann hieß es, ja, hey, hier Tim, wir wollen verlängern, bla bla bla. Und dann am Tag der Verlängerung haben sie gesagt, nee, doch nicht. Und auf einmal stehst du da. Es war dann kurz vor der Europatour, die mich so circa 10.000, 12.000 Euro kostet. Und dann stehst du da und hinterfragst auf einmal super vieles. So, hey, bin ich nicht genug? Was habe ich falsch gemacht? Die Begründung kam auch nie so richtig, woraufhin ich so ein bisschen in so ein Loch gefallen habe. Zum Glück habe ich halt den deutschen Staat hinter mir stehen in Form vom OSP und der Sporthilfe. Und halt auch unser Verband, woraufhin ich es dann irgendwie doch geschafft habe. Aber ich hatte halt schreckliche Ergebnisse in der Saison und dann war mein Selbstbewusstsein eigentlich auch ziemlich niedrig, weil halt Jahresgehalt weg, keine Ergebnisse, gefühlt nur noch Nudeln rot-weiß gegessen. Und das ist halt nicht optimal für einen Athlet eigentlich auf höchstem Niveau. Und dann irgendwann so Richtung Herbst dachte ich, okay, ich werde auf gar keinen Fall zur WM nominiert. Dann war noch ein Trainingslager, dann war ich wieder Ersatzmann, was ich schon 2 Jahre davor war. Und dann hatte ich so eine minimale Hoffnung. Aber klar, immer noch Ersatzmann. Und dann hat sich unglücklicherweise einer meiner Teamkollegen verletzt. Und dann war ich drin. Und dann sieht man so, wie schnell das so schwankt innerhalb von einem halben Jahr von ich bin am Boden zerstört, habe kein Geld, habe keine Sponsoren, meine Ergebnisse sind scheiße, keiner glaubt an mich, ich glaube selber nicht an mich. Auf einmal, wow, ich habe wieder einen Sponsor, ich bin jetzt für die WM nominiert, so, also man ist unheimlich abhängig immer von verschiedenen Faktoren. Man hat diesen Halt nicht.
Ja, zumindest, ich meine, noch nicht. Wenn man irgendwann mal so ein richtiger, ne, 20 Jahre auf einem Top-Niveau performt, dann hat man wahrscheinlich ein finanzielles Polster, wo man auch mal sagen kann, ja, okay, dann verlängert der halt
20
nicht.
20 Jahren, aber ich bin halt erst 20, bei mir geht
eben,
halt
jetzt ja, gerade eben. Erst
los. Deswegen, deshalb sage ich, super unconsistent bei mir.
Ja, und deshalb denke ich mir, das ist ja, also deshalb, ich kann es total gut nachvollziehen, dass wenn auf einmal fällt so dein Hauptarbeitgeber weg und sagt, hey, pass auf, du kriegst kein Geld dieses Jahr, auf einmal sind deine Gedanken ja ganz woanders. So, nicht mehr beim Training und nicht mehr beim Wellenreiten, sondern wo kaufe ich denn jetzt ein? Wie kaufe ich denn jetzt ein? Wo?
Richtig, Richtig. Auf einmal sind es so ganz, ganz primitive Fragen nur noch, die man sich stellt. Also ich wurde dann nominiert am 22. Dezember. Am 22. Februar ging die WM los. Also ich hatte genau 2 Monate und habe gesagt, okay, gut, jetzt noch Weihnachten, Neujahr abwarten. Und dann am 1.1. habe ich angefangen mit dem Training. Und ich habe da so viel reingesteckt, so viel Arbeit. Im Hyperfokus geblieben, durchgehend. Und ja, es war so das zweite Mal in meinem Leben, dass mein Kopf, mein Kopf, mein Körper und mein Surfen alle zusammen fungiert haben. Und auf einmal hat es einfach alles geklappt. Und das halt auf einem Top-Niveau bei einer Weltmeisterschaft ist halt ideal. Das erste Mal war gerade ein Jahr davor, da kam ich auch aus einem recht großen Tief, da hatte ich eine Stirnhöhlen-OP, weil wir Surfer sind halt durchgehend dem Wasser und dem Wind gestellt und man hat halt dann so bestimmte ja, Nachteile. Also das Ding ist, bei mir ist es so, bei mir sind die Stirnhöhlen anatomisch recht eng, woraufhin sehr oft Wasser reinkam und dann nicht mehr raus. Das Endergebnis waren dann Stirnhöhlenentzündungen. Und die wurde dann letztes Jahr im April wurde meine Stirnhöhle operiert, also quasi ein bisschen erweitert, damit diese Entzündungen abschwellen können und ich nicht andauernd verstopft bin. Und dann war ich auch 5, 6 Wochen raus. Und direkt danach habe ich einfach nur 2 Wochen trainiert und bin zu einem U20 Europacup gegangen und habe das gewonnen. Einfach weil ich diese Freude hatte, wieder im Wasser zu sein, wieder surfen zu können. Alles hat mir Spaß gemacht. Ich war endlich frei hier in der Stirnhöhle. Ich hatte 6 Monate lang eine Stirnhöhlenentzündung, also chronisch dann. Und das war dann das erste Mal, wo ich so gesehen habe, wow, was eigentlich passiert, wenn bei mir alles funktioniert gleichzeitig.
Hey Leute, ganz kurze Unterbrechung. Ihr wisst ja, dass ich keine nervige Werbung schalte und euch auch nichts verkaufen will. Die einzige Bitte, die ich habe, ist, dass ihr mir helft, meine Botschaft in die Welt zu tragen, um mehr Menschen ein besseres Leben zu ermöglichen. Und der einzige Weg, wie du das tun kannst, ist, diese Folge mit jemandem zu teilen und sie zu bewerten. Du tust mir damit einen riesen Gefallen, aber noch wichtiger, du veränderst vielleicht das Leben von jemand anderem dadurch. Und ich bin dir sehr dankbar dafür. Und jetzt zurück zum Tim.
Ja, der Mediendruck ist hoch, definitiv. Ich weiß, dass auch viele Leute Erwartungen an mich setzen. Damit kann ich aber umgehen, was daran liegt, dass wir vor Ort eigentlich gar nicht so dieses olympische Gefühl haben. Also für uns ist es fast ein Wettbewerb wie der andere. Wir sind ja am anderen Ende der Welt, wir sind auf Tahiti, nicht in Paris. Das heißt, dieses krasse olympische Gefühl vom olympischen Dorf und so und anderen Sportarten haben wir gar nicht. Und ich glaube, das tut uns eigentlich allen zugute. Klar, dort wird auch der Presserummel und die Medien enorm sein, aber davon können wir uns ja recht leicht entziehen, wenn wir wollen. Dort ist es so, wir wohnen nicht an Land, wir wohnen auf einem Schiff, wo alle Olympiaathleten samt mit Trainern und deren Staff drauf sind. Und an Land sind die ganzen Presseorganisationen, wenn ich mich nicht irre, will heißen. Wir werden dann immer von dem Schiff zu der Welle geschattelt. Und können eigentlich, ja, wir haben so einen Rückzugsort für uns. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Also bei uns ist es so, unser Team ist wie unsere Familie. Und das ist auch sehr der Grund des Erfolgs vom Surfteam Deutschland. Wir sind eine Einheit, die fast alles zusammen macht. Also ich verbringe mit meinen beiden Trainern bestimmt 150 Tage im Jahr und mit meinen Teamkollegen wahrscheinlich so. Kommt drauf an, welcher, aber auch teilweise an die 100 Tage im Jahr, weil wir einfach unsere Trainingslager immer zusammengestalten, unsere Wettbewerbe, wenn wir im Sommer die Europatour surfen, machen wir das auch zusammen. Dann, wenn wir irgendwie Trainingslager in Deutschland haben oder eine Eingangsdiagnostik, machen wir das auch. Also bei uns ist schon ein sehr großer familiärer Gedanke, dadurch, dass wir halt immer so weit weg sind von unseren Familien, das deutsche Team so über dem Globus verstreut ist. Müssen wir uns eigentlich immer irgendwo zusammentreffen, weil es gar nicht möglich wäre, für die Trainer uns einzeln über den Globus zu trainieren. Und uns fehlt das halt, dieses Familiengefühl ganz oft. Und dadurch haben wir halt, halten wir sehr eng beisammen, wir unterstützen uns. Und das dann halt auch in Wettkämpfen. Also in Wettkämpfen ist es so, wenn dann einer von uns im Wasser surft, dann stehen wir alle und unsere Trainer und Staff am Strand und supporten das. Und das ist nicht selbstverständlich bei den anderen Mannschaften. Du hast bei den anderen Mannschaften eigentlich immer diesen Einzelgänger oder diesen Ausreißer oder der halt nicht so supportive ist. Und ich glaube, das ist auch normal, weil die Konkurrenz in anderen Ländern durchaus größer ist. Bei uns ist es so, wir haben nicht sehr viele sehr gute Surfer, aber die wir haben, halten halt zusammen. Und weil es so wenige gibt, gibt es nicht so sehr diesen Druck von unten, will heißen, wir müssen uns untereinander nicht auf eine extrem kompetitive Art und Weise messen. Also klar, wir sind kompetitiv auch untereinander, aber nicht so, dass wir jetzt diesen Gedanken haben, okay, ich muss ihn oder sie verdrängen, damit ich im Team bleibe. Oder ich muss das oder das unbedingt besser machen, damit ich weiterhin dabei bleibe. Es ist eher so eine Art des Integrierens, statt auszustoßen.
Das heißt generell, dadurch, dass ihr eher wie eine Familie seid, also auch der Unterschied zu anderen Surfteams, hast du jetzt gemeint, ist eher so dieser Konkurrenzkampf. Also bei euch ist es nicht so ausgeprägt, sondern eher dieses, hey, man hilft sich gegenseitig, man supportet sich, auch genau. Weil ihr eher so in der, in Anführungsstrichen, sag ich mal, Underdog-Rolle seid, weil in Deutschland ein Surfteam ist ja dann doch schon außergewöhnlich.
Ja, also wir haben uns schon, früher waren wir das, aber wir haben uns in den letzten Jahren sehr als Team etabliert in den Top 10. Wir sind jetzt seit 5 Jahren nicht unter den Top 10 gelandet, immer zwischen 6. und 9. Platz. Dieses Jahr historisches Ergebnis mit einem 6. und mit der höchsten Punktzahl, die wir bisher hatten in der Wertung. Ja, um auf dieses Teamverhältnis zurückzukommen, bei uns ist es auch so, wenn einer dann rausfliegt in dem Wettkampf, dann ist das für uns auch immer so eine Art Verlust. Bei anderen Leuten ist es bestimmt so, denken sich so, ah, cool, der ist raus, dann bin ich jetzt der beste Brasilianer. Oder dann bin ich jetzt der Beste von meinem Land wenigstens und kann jetzt meinen Weg alleine gehen. Bei uns ist es so, boah, Mensch, okay, dann wird man halt gecheert und unterstützt und so. Aber trotzdem ist es dann aufgebaut. Noch so, okay, man weiß, wenn er jetzt raus ist, dann kann er sich voll und er oder sie raus ist, kann sich voll und ganz darauf konzentrieren, jetzt das Team zu unterstützen. Woraufhin eigentlich fast so ist, je mehr Leute raus sind, desto größer wird der Support, weil alle dann da stehen am Strand, haben immer Zeit, müssen nicht gerade ein Warm-up machen oder selber eine Runde surfen und supporten dann. Woraufhin dann halt die letzten Tage im Wettbewerb immer richtig krass sind. Das ist für alle mega emotional. Als ich und Camilla uns qualifiziert haben, boah, es war schon krass. Es war schon, kriege ich Gänsehaut, wenn ich dran denke.
Ja, glaube ich dir. Man sieht ja dann auch dein Lächeln gleich wieder an, wenn du an den Moment zurückdenkst. Nimm uns einfach ganz kurz zu dem Moment nochmal mit.
Es war der 8. Tag des Wettbewerbs. Die Weltmeisterschaft ist ein Surfmarathon. Sie geht 9 Tage. Kein anderes Surf-Event geht so lange. Es war meine 8. Runde. Es war eine recht lustige Situation. Ich werde jetzt nur ganz oberflächlich ankratzen, aber es war so, dass 3 Leute in meiner Runde waren und 2 kamen durch. Trotzdem war es für alle 3 möglich, sich zu qualifizieren, wenn sie 7,5 von 20 Punkten überbieten konnten. Das war der Fall, will heißen, historisch, alle 3 Surfer konnten durchkommen, obwohl ich rausgeflogen bin. Also ich bin nicht weitergekommen. Und dann bin ich schon im Wasser zu meinen Gegnern hingepaddelt, habe ihnen gratuliert, sie waren super glücklich. Der eine konnte es gar nicht glauben, er war so, hey, nee, Tim, kaufe ich nicht, glaube ich dir nicht. Und dann bin ich an Land und mein ganzes Team war schon am Ausrasten. Dann kam der Präsident von der International Surfing Association mit diesem goldenen Ticket.
Ja, das habe ich gesehen.
Und ich stand da so und ich konnte gar nicht glauben, habe einen Freudeschrei rausgelassen, der dann überall in den Medien war, das war recht lustig. Und dann haben wir eigentlich nur gesungen und getanzt und in der Gegend rumgesprungen wie Kinder und es war ein sehr großes High. Dann kam erstmal die Presse, irgendwie Olympics.com, Red Bull, die ISA, wurde ich erstmal ein bisschen überrumpelt für 10 Minuten. Und dann, da musste ich weinen danach.
Das glaube ich. Ich meine, ist ja bestimmt auch so ein Kindheitstraum in Erfüllung gegangen in dem
voll,
Moment,
voll,
oder?
Voll, voll, voll. voll. Und es gibt so viele Leute, die mich auf dem Weg unterstützt haben. Wie gesagt, mein Team, meine Trainer, meine Familie. Ich bin dann von der Kompzeit musste ich bin erstmal weggerannt nach Hause und habe meine Familie angerufen. Da habe ich nochmal richtig hart geweint. Also es sind sehr viele Jahre Arbeit gewesen, sehr viele Opfer erbracht dafür, nicht nur ich. Und ja, ich glaube, dass ich den Weg jetzt bis jetzt weitergehen kann bis zum Ende. Und deswegen bereite ich mich gerade jeden Tag eigentlich so gut vor, wie es geht für die Olympiade.
Ja. Gibt es denn irgendwas, wenn du jetzt auf Olympia schaust oder generell auf die Karriere, was dir Sorgen bereitet, wovor du Angst hast oder irgendwas?
Die Frage kommt immer wieder mal und ich stehe immer noch zu der gleichen Antwort nach vielen Jahren. Das Einzige, was mich beunruhigen würde, wäre, wenn ich nach meiner Karriere zurückschaue und sage, ich habe nicht alles getan, was ich konnte, um meine Ziele zu erreichen. Und mit dem Motto lebe ich eigentlich gerade jeden Tag. Seit, klar, nach der Quali habe ich erstmal 2 Wochen Pause gemacht, gefeiert, ein bisschen runtergekommen und dann habe ich wieder angegriffen. Und seitdem ist es so, dass ich jeden Tag sage, hey, wenn ich jetzt alles gebe bis Olympia, ist mir das Ergebnis egal. Es kann Gold sein, es kann Silber sein, es kann auch der letzte Platz sein mit dem Beinbruch. Es ist mir egal. Wenn ich alles jetzt gebe, dann werde ich zufrieden sein mit dem Ergebnis, weil ich weiß, dass ich alles gemacht habe, was in meiner Macht lag.
Ja. Wenn du sagst, alles geben, was bedeutet es momentan? Also wie viel trainierst du? Was lässt du alles aus? Worauf verzichtest du momentan alles? Also wie ist die Vorbereitung? Weißt du nicht mehr lang.
Also, ich trainiere in der Regel 3 bis 4 Mal die Woche im Kraftraum. Es geht dann so 1,5 Stunden in der Regel, ab und zu mal 2. Dann mache ich Yoga jeden Tag, 1/2 Stunde. Ich bin recht großer Sportler für meine Sportart, woraufhin ich sehr viel an meiner Flexibilität und ja, ich muss sehr dehnbar sein, muss ich sehr viel dran arbeiten. Dann ist es so, dass halt die Pressearbeit auch nicht ungetan bleibt. Weil es gerade für mich als Marke und als Sportler ein wichtiger Moment ist, um mich darzustellen. Klar, ich sage auch nicht zu allem ja, aber nimmt mir auch schon recht viel Zeit. Aber ich mache es eigentlich so, dass mein Training immer im Vordergrund steht. Dann habe ich halt immer wieder mal Physiotherapie. Und sonst visualisiere ich viel. Also es ist gar nicht mehr so, dass ich wirklich viel surfen gehe. Es ist nicht der Zeitpunkt, um an Technik zu arbeiten oder so. Ich visualisiere viel, mache mein Training, achte darauf, dass mein Körper fit bleibt. Und viel mehr mache ich eigentlich nicht. Was wir gemacht haben, ist, wir waren 2 Mal auf Tahiti, um uns bei dieser Welle vorzubereiten. Also halt den Ort, das Land kennenzulernen, die Welle, und haben uns da sehr reingefuchst, was auch in Puerto Rico ein großer Grund unseres Erfolgs war.
Ja, ich stelle mir gerade beim Surfen tatsächlich, ist mir jetzt gerade spontan eingefallen, das ist ja auch sowas, es ist ein bisschen unberechenbar, oder? Du kannst dich nur bis zu einem gewissen Zeitpunkt oder bis zu einem gewissen Grad vorbereiten, weil so eine Welle, die ist ja nie gleich, oder?
Nee, Wellen im Meer sind nie gleich. Das ist richtig. Was man da machen kann, ist so viel wie möglich in verschiedenen Bedingungen trainieren. Dass du ein sehr weites Spektrum hast an Sachen, die du schon erlebt und gesehen hast. Es geht eigentlich immer nur um Erfahrungswerte. Das ist es.
Ja, und es schafft ihr dadurch, dass ihr auch viel unterwegs seid, einfach an vielen verschiedenen
Genau.
Orten trainiert
Ja.
und Co.
Ja.
Was natürlich auch wieder ein extrem hoher Reiseaufwand ist,
Ja,
der dann wieder
extrem
mit sich
hoch.
zieht,
Extrem
dass du
hoch.
halt, wie viel bist du so unterwegs im Jahr?
Gestern hatte ich es darüber mit jemandem. Ich glaube, ich habe dieses Jahr wahrscheinlich so 40 Flüge wahrgenommen bisher. Also ich fliege so durchschnittlich 2 Mal die Woche. Klar, wenn es nicht
Alter
mal, zum
Schwede.
Beispiel jetzt war ich in Tahiti für 5 Tage, Montag bis Freitag, normale Arbeitswoche. Nee,
Nine
Spaß
to
beiseite,
five.
aber ja, halt wirklich. Ich bin hingeflogen am Wochenende, Samstag, Sonntag, Montag früh war ich da, habe trainiert bis Freitag. Samstag früh ging es los, war am Sonntag wieder in Deutschland. Also so ist es bei uns.
Wie hältst du Freundschaften aufrecht?
Ja, Technologie hilft. Ich danke der Technologie, es ist ein Segen für mein Leben. Hoppala, hier ist mein Bild schon umgefallen. Ich telefoniere viel mit meinen engsten Freunden. Auch bei meiner Familie melde ich mich oft. Ja, also man hat halt häufiger mal mit Einsamkeit zu kämpfen. Es ist nicht so das Alleinsein, sondern eher die Einsamkeit, dass man halt, vor allem für mich jetzt in meiner Situation, ich fühle mich oft einfach nicht verstanden, weil es einfach sehr komplex ist, was gerade passiert um mich herum, und diese ganzen Sachen, die auf mich einwirken. Und klar, viele Leute haben da Verständnis für, aber die wenigsten können es voll und ganz erfassen, da es halt auch nur die wenigsten Menschen wirklich erlebt haben. Und dann ist es auch wieder so, dass ich das halt, wenn ich das mit Camilla teile oder mit dem letzten Olympioniken für Deutschland, mit Leon, dann fühle ich mich halt gleich viel schneller verstanden, weil wir viel leichter darüber reden können als mit Menschen, die Erfahrung halt nicht gemacht haben. Aber ja, es, wie gesagt, ich sehe meine Familie wenig, meine Freunde auch. Ich bin sehr froh, dass ich da sehr gute, nette und wichtige Menschen an meiner Seite habe.
Ja, trotz, dass du dich so, also manchmal einsam fühlst, also nicht alleine, aber einsam oder unverstanden, bereust du es manchmal, dass du den Weg gegangen bist?
Nee, bereuen tue ich es nie, aber manchmal würde ich mir schon wünschen, einfach ein ganz normales Leben, was heißt ganz, was ist schon normal und was ist nicht normal, aber einfach ein Leben von einem Durchschnittsbürger zu haben, für eine Woche oder zwei. Einfach, keine Ahnung, was machen die meisten Leute in meinem Alter, studieren, ein Teilzeitjob nebenbei, und definitiv öfters feiern gehen, als ich es tue oder andere Athleten.
Ja.
Und ab und zu würde ich mir das schon wünschen, aber wie ich schon vorhin meinte, ich habe mir das ausgesucht, das ist mein Weg und den werde ich gehen.
Ja. Was meinst du, wie lange, also jetzt gehen wir mal davon aus, so Verletzungsfreiheit ist erstmal gegeben, wie lang ist so eine Surfkarriere?
In der Regel, warte, ich schau mal ganz kurz nach meiner Batterie. Okay, ich muss es gleich anschließen, aber die Frage mache ich noch. In der Regel ist es so, dass Surfen eine Sportart ist, wo die Prime erst recht spät kommen. Also der Peak der Karriere ist ja zum Beispiel beim Fußball schon super früh. Die sind ja alle mit Ende 20 sind die meisten ja schon durch, weil sie kaputt sind. Im Surfen ist es so, dadurch, dass man sich so sehr auf das Meer einstellt und es eigentlich, wenn man es ganz grob runterbricht, nur darum geht, die zwei besten Wellen zu finden in jeder Runde, ist es so, dass die Prime beim Surfen so um die 28, 29 Jahre liegt.
Okay. Das heißt, deine besten Jahre liegen ja auch noch vor dir, Mensch.
Weit, weit vor mir. Ich dachte auch nicht, dass die Quali 2024 kommt. Ich hätte an 28 oder 32 gedacht. Deswegen, ja, ich würde das schon noch gern mindestens bis ich 32 bin machen. Also 12 Jahre würde ich mir das noch geben. Klar, das sage ich jetzt. Ich mache das jetzt auf einem wirklich professionellen Weg erst seit 3 Jahren. Aber ja, es ist eine Sportart und ein Beruf, der einem so viel gibt. Also Surfen ist für mich einfach mein Lebensinhalt und ohne das kann ich nicht. Also wenn ich verletzungsfrei bleibe, würde ich das noch 12 Jahre machen.
Ja, sehr geil. Ja, ich kann nachvollziehen, was du sagst. Man sagt ja, klar, beim Sport oder Fußball jetzt sowas, da ist der Zenit sehr früh. Ja. Aber zum Beispiel auch Torhüter, da ist der Zenit eher später. Ja, weil man halt sagt, okay, der Torhüter ist erstmal ausgebildet und jetzt sammelt er Erfahrung. Ja. Und dann so ein Torhüter, der so 28, 29, 30 ist, der muss nicht schnell laufen irgendwo hin. Ne? Der beherrscht seinen Kasten und der strahlt dann diese Ruhe aus, diese Abgewichstheit, die er da einfach hat, ne? Wo man sagt, ja, der hat das Spiel jetzt verstanden, jetzt ist er alt genug, er hat Erfahrung gesammelt. Und so kann ich es mir beim Surfen auch so ein bisschen vorstellen.
Ähnlich, ja.
Dass man dann merkt, okay, du hast jetzt so super viele Wellen gesurft, so super viel gesehen, so viele Turniere und Teilnahmen gehabt, dass du einfach weißt, ja, nee, da geh jetzt mal nicht. Na, ich warte, ich glaube danach, die nächste, das ist besser. Ne?
Ja.
Wenn jetzt dann überwiegt die Vorfreude an Olympia oder eher noch so, nee, ich habe noch gar keine Zeit jetzt daran zu denken, wie es dann wirklich wird oder ich muss noch trainieren?
Definitiv Zweiteres. Also ich bin voll im Fokus, ich nehme es Tag für Tag und klar freue ich mich drauf, klar habe ich ab und zu die Vorstellung, so wie es ist, aber es ist jetzt nicht so, dass ich mit dieser krassen Vorfreude lebe jeden Tag, weil ich weiß, es kommt eh auf mich zu, ob ich will oder nicht. Trotzdem glaube ich, es wird eine sehr krasse Zeit dort und was Unvergessliches und klar freue ich mich drauf, aber der Fokus liegt immer noch auf dem Hier und Jetzt.
Hast du dir irgendwelche Ziele gesetzt? Oder und die Anschlussfrage ist, hat die Öffentlichkeit euch irgendwelche Ziele gesetzt?
Mein Ziel ist es,
eine Medaille mit nach Hause zu bringen, Gold. Ich weiß nicht, warum ich sonst an diesem Wettkampf teilnehmen sollte. Es gibt für mich keinen anderen Grund, als siegen zu wollen. Das ist, glaube ich, das ist und sollte eigentlich das Ziel von jedem sein, weil man kennt ja diesen Spruch von Olympia, dabei sein ist alles. Ich glaube,
Ja,
das ist
eben.
Quatsch,
Der olympische Gedanke.
weil die heutzutage so modern, wie die Sportarten geworden sind und so viele Leute, die das betreiben und so viel Arbeit da reinstecken, ist keiner von den Leuten, die sich für Olympia qualifiziert haben, mit diesem Motto dorthin gekommen. Deswegen finde ich es eine Utopie zu sagen, nach so einem langen Weg und so vielen Jahren Arbeit, manche Leute brauchen ja 10 Jahre, bis sie bei Olympia dabei sind, dann zu sagen, dabei sein ist alles. Also das kaufe ich einfach nicht. Und was die Presse angeht oder die Fans oder meine Supporter, klar, also ich habe in den Medien geäußert, dass ich eine Medaille will, dann erwarten die Leute auch eine Medaille. Was kann man, also man kann ja auch nichts anderes erwarten dann von den Menschen, dass sie genau das sehen wollen, was sie hören. Aber wie gesagt, der mediale Druck besteht, aber man versucht ihn halt zu unterdrücken und das irgendwie beiseite zu stellen.
Arbeitest du eigentlich generell, klar, du machst natürlich viel körperliches Training und Co., aber machst du auch irgendwie was Mindset-mäßiges, irgendwelche Übungen oder irgendwas?
Ja, also wir haben eigentlich durchgehend unseren Sportpsychologen Martin Walz an unserer Seite. Bei den Trainingslagern, dann bei den Wettkämpfen, in Vorbereitungen. Jetzt in ein paar Tagen bin ich in München, dann sehe ich ihn auch. Wir können ihn eigentlich jederzeit anrufen, wenn wir was brauchen oder wenn was Akutes ist. Aber auch so, also das Ding ist, unsere Beziehung zu ihm ist so eng, dass es eine sehr vertraute Freundschaft ist auch. Und dass so Themen dann einfach im Umgang behandelt werden. Also es ist nicht so wie, okay, wir setzen uns jetzt hin und machen eine Stunde Therapie, ich schalte die Uhr auf 60 Minuten, sondern
Ja.
es ist so ein durchgehender, wandelnder Prozess und das tut uns, glaube ich, sehr gut.
Und ist halt auch wieder jemand mehr in deinem Umfeld, der dich versteht, oder?
Definitiv, definitiv. Also Martin ist einer der Menschen, der mich am besten versteht, der mich am besten kennt. Wahrscheinlich ist er auch der, der meine Psyche besser kennt als ich. Er war auch damals der, der Hoffnung in mir gesehen hat, als ich 16 war und mich in die Struktur vom deutschen Fördersystem reingebracht hat. Also im Endeffekt ist es dann auch eigentlich der Motor gewesen, der das Ganze ins Laufen gebracht hat und mich im Endeffekt zur Olympia gebracht hat. Klar, mein Vater hat mich jahrelang unterstützt, dann haben wir unseren Head Coach Didier, meine Familie, meine Freunde, all das darf nicht vergessen werden, aber der Grundbaustein war Martin.
Ja. Tim Elter, meine Damen und Herren. Tim, was möchtest du den Leuten noch mit auf den Weg geben, so kurz vor Olympia?
Ja, heute ist mir noch was Inspirierendes. Ich würde gerne sagen, wenn ihr Träume oder Ziele habt im Leben, es ist alles möglich. Man muss es nur hart genug wollen, einen Plan haben, den gut verfolgen und der Weg ist nicht leicht. Es gibt viele Ups und Downs, aber wenn man es lang genug verfolgt, wird man sein Ziel oder Traum erreichen. Und dann würde ich mich noch bei allen bedanken, die dieser Folge zugehört haben und bei allen Leuten, die mich supporten, meinen Sponsoren, Freunden und Familie. Und genau, einen schönen Tag wünsche ich euch.
Jawohl. Leute, oder Tim erstmal, vielen lieben Dank, dass du da warst. Es war richtig, richtig schön mit dir, hat richtig Spaß gemacht. Die Daumen sind feste gedrückt. Wir erwarten jetzt auch eine Medaille und können uns ungefähr jetzt auch ausmalen, was passiert, wenn du eine gewinnst, wie du feierst, wie du trainierst. Wir wissen, was dahinter steckt. Wir drücken dir alle Daumen. Leute, an euch, vielen lieben Dank, dass ihr wieder zugehört habt. Schaut zu, drückt dem Tim, ah, da kommt der Franke raus, drückt dem Tim die Daumen. Schieß los, du wolltest noch was sagen?
Wenn ihr mich weiterverfolgen wollt, könnt ihr das auch auf Social Media machen. Das ist dann tim.elter auf Instagram. Facebook habe ich nicht, dafür bin ich zu jung.
Perfekt, jawohl. Check Tims Seite aus. Tim, vielen lieben Dank, dass du da warst. Leute, vielen lieben Dank fürs Zuhören und Einschalten. Bleibt sauber, seid lieb zueinander. Wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dann, tschüssi. Vielen lieben Dank wieder fürs Einschalten, Leute. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir diese Folge. Vergesst nicht, dem Kanal zu folgen auf Spotify, auf Apple Podcast, die Glocke zu drücken, damit ihr auch immer auf dem Aktuellsten bleibt und keine spannende Folge mehr verpasst. In dem Sinne, bleibt sauber und seid lieb zueinander.